Herr, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir für diese Gelegenheit, einfach so tief in dein Wort reinschauen zu dürfen. Ich danke dir für diesen gigantischen Jakobusbrief. Ich danke dir, dass wir dort so viel Weisheit und so viel Offenbarung rausziehen dürfen. Ich danke dir, dass du durch mich sprichst, dass du lebendig durch meinen Mund sprichst und mich als dein Sprachrohr gebrauchst, dass du wirklich in jedes Herz triffst, dass du in jedem Herz Offenbarung schenkst, dass jeder versteht und Weisheit bekommt, dass einfach jeder Vers uns einfach noch tiefer zu dir führt und dass du uns deine Weisheit gibst. Und ich danke dir wirklich für dein Wort und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart und dass wir dich kennen dürfen und dass du so ein guter Gott bist. Dafür danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen. Also für alle, die letzte Woche nicht da waren oder die vielleicht das noch nicht mitgekriegt haben, wir machen hier ein paar Sonntage den Jakobusbrief durch und heute dürfen wir einfach weitermachen in dem Jakobusbrief und das letzte Mal haben wir Jakobus 1 angeschaut, bis auf die letzten beiden Verse. Das heißt, wir machen heute Jakobus 1, die letzten beiden Verse und Jakobus 2. Und so als kleine Zusammenfassung habe ich euch noch hier mitgebracht, was das letzte Mal so das Thema war. Vielleicht lest ihr nicht voraus, sondern wir bleiben an den einzelnen Punkten, dann kommt ihr nicht durcheinander. Also das Erste, was in Jakobusbrief 1 stand, war, dass der Brief an die Christen adressiert ist, die in der Fremde leben. Das betrifft also die Juden damals, die sich bekehrt haben und irgendwo in nicht-jüdischen Ländern und Städten gelebt haben und auch in nicht-christlichen Städten. Und es betrifft genauso auch uns. Das heißt, der Jakobusbrief ist einfach für uns. Und das finde ich so stark, dass wir das einfach für uns greifen können, alles, was darin steht. Dann haben wir gelesen, warum wir uns über Anfechtung freuen sollen. Wir haben es vorhin auch im Zeugnis gehört. Es ist so absurd, sich über Anfechtung freuen zu dürfen und freuen zu sollen, aber es ist einfach jedes Mal eine Gelegenheit, die dich, wie Jochen gesagt hat, in die Arme Gottes führt. Jedes Mal eine Gelegenheit, die dich näher zu Gott bringt, die deinen Glauben herausfordert. Und jedes Mal, wenn sich dein Glauben bewährt, wirst du noch reifer, noch weiser, noch stärker und du wirst einfach glücklich sein, weil wenn du so eine Anfechtung überstehst und im Glauben durchkämpfst, du wirst immer Durchbrüche haben, du wirst immer erfahren, dass Gott treu ist. Und das haben wir in diesen Versen eben gelesen, dass wir uns freuen sollen, dass einfach sich unser Glaube bewährt. Dann haben wir gehört, dass wir einfach Gott um Weisheit bitten dürfen, dass wir in jeder Situation, in jeder Lebenslage ihn um Weisheit bitten dürfen. Dann haben wir aber auch gehört, dass ein Zweifler nichts empfängt. Das heißt, wenn wir zweifeln, sind wir wie eine Meereswoge, die hin und her schwankt. Gott kann uns nichts geben, wenn wir zweifeln. Das heißt, auch wenn wir um Weisheit bitten oder wenn wir um, egal was wir bitten, wir müssen das so bitten, eigentlich schon danken, dass wir es bekommen, weil wir in einer Zuversicht darum bitten, weil wir wissen, dass er es uns gibt, weil er ja gut ist, weil er treu ist und weil er will, dass es dir gut geht. Dann haben wir gelesen, dass reich und arm vor Gott gleichgestellt ist. Jemand, der reich und angesehen ist, ist vor Gott genauso viel wert, wie einer, der arm ist und vielleicht nicht angesehen ist. Da gehen wir auch heute rein. Das sind ein paar heftige Verse vor uns, die genau diesen Zwiespalt in unserem menschlichen Herz zeigt. Dann wurde schon wieder betont, dass wenn wir die Anfechtung überstehen, dass wir den Siegeskranz bekommen. Dann haben wir gelesen, dass wir wissen sollen, dass die Versuchung niemals von Gott kommt. Versuchung kommt niemals von Gott. Und dort haben wir auch gelesen in diesen Versen 13 bis 16, wie die Sünde geboren wird. Und zwar aus unseren selbstsüchtigen Wünschen und nicht von Gott. Wo wir auch wieder ans Vaterunser denken. Dann haben wir gelesen, dass alles, was gut ist, von Gott kommt. Gott ist der Vater des Lichts und er ist gut, gut und durch gut. Er ist nicht dieses menschliche Gut, sondern er ist einfach der Inbegriff von gut, von perfekt. Und er hat nur Gutes für dich im Sinn, nur Gutes. Egal wie oft du versagst, egal wie oft du hinfällst, egal wie unzuverlässig wir sind, Gott hat nur Gutes für uns im Sinn. Und das ist so unbegreifbar für uns Menschen, weil wir immer nur an Bedingungen geknüpft sind, wenn wir jemandem was Gutes wollen. Wir sollen schnell zum Zuhören sein, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn aus Zorn ist nie irgendwas geboren, was Gott gefällt. Im Zorn handeln wir immer aus unserem Fleisch und immer verletzen wir Menschen, wenn wir im Zorn reagieren. Und die letzten Verse waren, seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Nochmal als Vorausschau, Wir werden jetzt die letzten beiden Verse von Jakobus 1 anschauen. Da geht es um wahre, reine und makellose Frömmigkeit. Und dann ist der Jakobus 2 eigentlich in zwei Teile aufgebaut. Einmal, dass wir falsche Maßstäbe haben manchmal, dass wir Menschen miteinander vergleichen und eben Unterschiede machen zwischen den Menschen. Und der zweite Teil von diesem Kapitel ist eigentlich darauf aufgebaut, dass der Glaube auch Taten mit sich bringen muss. So als das, was auf euch zukommt. Also nochmal zur Vollständigkeit, Jakobus 1, Vers 26 bis 27, die haben wir das letzte Mal noch nicht gemacht. Hier steht, in der Hoffnung für alle, wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Du kannst also alles richtig machen, aber wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst und nicht im Griff hast, was du für Worte aus deinem Mund purzeln, dann ist deine Frömmigkeit eigentlich nichts wert. Weil mit unseren Worten können wir so viel bewirken, positiv wie aber auch negativ, können so viel Schaden anrichten. Es gibt auch unzählige Bibelverse, die darüber berichten, was, das werden wir auch noch, ich glaube, in Kapitel 3 lesen, aber nicht heute, dass die Zunge den ganzen Menschen lenkt. Also das Zaumzeug eines Pferdes lenkt das ganze Pferd. Ein Ruder im Schiff, so ein kleines Teil, lenkt dieses ganze Schiff und kann dieses ganze Schiff in die Richtung lenken, in die derjenige möchte. Sei es, deine Worte können dich in eine Richtung lenken, aber sie können dich auch in die andere Richtung lenken. Deine Worte können Schaden anrichten, können Menschen verletzen, können wehtun, können dir sogar manchmal Krankheit bringen, wenn du sagst, ach, ich bin Versager, ich kann nichts, ich bin krank, ich habe Schmerzen. Deine Zunge kann aber auch Segen bringen. Er kann anderen Gutes tun, er kann heilen, er kann in dem Moment, wo du diese liebevollen Worte aussprichst, kannst du durch Gott jemandem Gutes tun. Du kannst ihn segnen, du kannst Gesundheit über dich proklamieren, du kannst einfach alles lenken in deinem Leben durch deine Zunge, weil alles, was du sprichst, wird passieren. Deine Worte haben Macht. Und dann gehen wir eigentlich auch schon in Jakobus 2. Ab Vers 1, wieder Hoffnung für alle. Liebe Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann. Ich glaube, wir kennen die Bibelstelle, wir haben die schon öfters in den Predigten gehört. Stellt euch einfach also vor, ein vornehm gekleideter Mann, vielleicht mit Anzug und Krawatte oder vielleicht auch einfach schick. Wir waren gestern in der Stadt, da waren so Leute, denen sieht man direkt an, dass die einfach reich sind. Die haben einfach einen anderen Stil, die laufen vornehmer. Man sieht es den Menschen einfach an. Und stell dir vor, so einer kommt in die Gemeinde. In den Gottesdienst, in die Synagoge, wohin auch immer. Zur selben Zeit kommt aber auch einer, der arm ist und schmutzig ist. Der schmutzige Kleidung trägt, der vielleicht sogar müffelt. Wie würdet ihr euch verhalten? Jeder würde sagen, ach, ich lieb alle und ja, nee. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, würden wir einen Unterschied machen. Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten, hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib stehen, oder setz dich neben meinen Stuhl auf den Fußboden. Es klingt zwar heftig und vielleicht würden wir es wirklich nicht tun, dass wir jemanden sagen, ach, setz dich doch da auf den Boden, aber innerlich würden wir trotzdem irgendwie einen Unterschied machen, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann würden wir einen Unterschied machen. Wenn da irgendeiner dich anquatscht auf der Straße und der vielleicht obdachlos ist und dich um irgendwas bittet, da gibt's so viele Menschen, die dann hingehen und ihn komisch angucken und wegrennen, weil sie denken, was will der von mir? Wenn aber ein Reicher fragt, wo geht's denn hier zur Apotheke? Ach ja, da vorne. Also ich glaube, wenn wir ehrlich sind, würden wir schon irgendwie einen Unterschied machen bei diesen beiden Menschen. Vers 4. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwester. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz im Gottesreich haben, dass er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Ihr dagegen behandelt die Armen geringschätzig. Habt ihr denn noch nicht gemerkt, dass es gerade die Reichen sind, die euch unterdrücken und vor die Gerichte schleppen? Und wie oft sind es gerade Sie, die Jesus Christus verhöhnen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben, dann macht ihr euch schuldig und werdet durch das Gesetz entlarvt. Ich finde, das sind ganz schön heftige Worte. Das erste Kapitel war so entspannt und so, ach, wie schön, aber jetzt sind hier ganz schön heftige Worte so, was er hier schreibt. Du machst dich schuldig, wenn du Menschen mit unterschiedlichem Maß beurteilst. Steht hier. Vers 10. Es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch bestimmt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber einen Menschen umbringst, so hast du damit dennoch das ganze Gesetz übertreten. Beurteilen wir Menschen mit unterschiedlichem Maß, dann haben wir, glaube ich, noch gar nichts verstanden. Dann haben wir irgendwie eine Doppelmoral. Wir messen mit zweierlei Maß. Bei Gott gibt es aber nur geliebte Kinder. Es gibt nur Schafe und verlorene Schafe. Er hat am Kreuz alles vollbracht für jeden einzelnen Menschen da draußen. Egal wie wir ihn sehen. Gott hat alles für diesen Menschen gegeben, genauso wie für uns. Wenn wir also anfangen und Menschen unterschiedlich behandeln, ich meine, klar, im Alltag ist das nun mal so. Wir haben Freunde, wir haben auch Leute, die wir nicht kennen. Natürlich gehen wir jetzt nicht zu einem Fremden und umarmen ihn und sagen, ach, schön dich zu sehen. Der wird dann denken, was ist mit dir los? Aber wenn wir Menschen anders behandeln, dann ist es ganz, ganz gefährlich, weil wir eigentlich ja dann schon Sünde begehen. Maßstab, Vers 12, Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Danach werdet ihr einmal gerichtet. Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Wenn wir uns also für den neuen Bund entscheiden, dann müssen wir uns eigentlich für den ganzen Bund entscheiden. Wir dürfen nicht sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für den bequemen Part. Ich entscheide mich für den Part, in dem es um meine Vergebung geht. Ich darf nicht sagen, naja, okay, also danke Gott, dass du mir vergeben hast. Schön, finde ich toll. Und dann bin ich fertig mit meiner Arbeit. Das ist ganz oft in dieser Gnadenlehre. Du musst gar nichts mehr tun. Aber ich glaube, nicht umsonst hat Jesus so oft gesagt, wir müssen uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen täglich. In diese Verse gehen wir auch gleich nochmal rein. Aber wir dürfen uns nicht für den bequemen Part entscheiden. Weil wenn wir uns für den neuen Bund entscheiden, dann für den ganzen. Und in dem ganzen neuen Bund heißt es, Liebe regiert, Liebe herrscht. Jesus ist ans Kreuz gegangen für jeden einzelnen Menschen. Egal, ob er ihn annimmt oder nicht. Er ist für diesen Mensch gestorben, für alle. Und sündig sind wir ja alle, schuldig vor ihm sind wir alle. Egal, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Weg gehen oder ob der Mensch wirklich ein verlorenes Schaf ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, entscheiden wir uns für den neuen Bund, müssen wir uns für den ganzen Bund entscheiden. Wir können nicht mehr richten, urteilen, unterscheiden oder verurteilen. Wir dürfen auch nicht mehr in Unvergebenheit leben. Wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen Christ und Nicht-Christ, zwischen Freund und Unbekanntem oder Feind sogar, das wäre ganz schlimm, oder zwischen Reich und Arm. Wir müssen alle lieben. Das ist unsere Herausforderung und das ist manchmal nicht leicht, ja. Aber wir müssen alle lieben, so wie es auch Gott tut. Denn wie kann ich denn von Gott erwarten, dass er mir vergibt, aber ich vergebe dann anderen nicht? Ich weiß, manchmal ist es verdammt schwer. Es ist schwer, jemandem zu verzeihen und zu vergeben, wenn er dich immer und immer wieder verletzt. Wenn du in diesem Schmerz noch drinne bist und die Person immer wieder dich verletzt, gerade in der Familie, ist es manchmal ganz schön schlimm, wenn immer wieder Sprüche kommen, die einen verletzen, wenn immer wieder Geschwister irgendwas sagen, das dich verletzt oder dir wehtut, oder auch Unchristliche in der Familie immer wieder dich für deinen Glauben auslachen oder Sprüche über deinen Glauben bringen. Es gibt so viele Gründe, warum wir Menschen verletzt sein könnten. Unser Herz ist eigentlich so sensibel und so verletzlich und so schutzlos, dass eigentlich jeder Spruch, der kommt, verletzen kann. Wir haben vorhin gehört, die Zunge kann eben so viel anrichten. Das heißt, es kann eigentlich geht's total leicht, in Unvergebenheit zu switchen. Es geht total leicht zu sagen, jetzt ist vorbei. Aber wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen anderen Menschen. Den Freunden, denen vergeben wir vielleicht eher als Familienmitgliedern. Aber wir müssen allen vergeben. Wir müssen in Vergebenheit leben und nicht in Unvergebenheit. Nicht nur unsretwillen, weil wir selber dadurch frei werden, wenn wir vergeben, sondern auch den Menschen gegenüber. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns vergibt, aber dann ist unser Part hier erfüllt. Sondern wir müssen den Menschen auch vergeben. Es gibt also eigentlich keinen Unterschied mehr. Es gibt nur noch geliebte Kinder im neuen Bund. Egal wie sehr dich jemand verletzt hat, egal wie oft dich jemand verletzt hat, egal was jemand über dich gesagt hat, egal wie oft derjenige sündigt, egal mit welchen Menschen oder Dingen er verkehrt, egal was der Mensch tut, egal wie sehr er gegen Gott rebelliert, Gott liebt diesen Menschen bedingungslos. Es ist für uns unvorstellbar. Das geht nicht in unseren Hirnschmalz rein, dass Gott wirklich so jemanden lieben kann. Stell dir vor, dein eigenes Fleisch und Blut, dein eigenes Kind rebelliert komplett gegen dich und möchte nichts mit dir zu tun haben, verachtet dich, sagt sogar, es gibt dich nicht. Ich bin ein Atheist, es gibt Gott nicht. Stell dir das mal vor, kein Mensch könnte sagen, ich liebe mein Kind trotzdem bedingungslos, wie wenn es mich auch lieben würde. Es ist so unvorstellbar, wie gut Gott ist. Und dass er darüber hinwegsehen kann, weil Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Dass er sagen kann, ja, es tut mir zwar weh, dass er mich verachtet, aber es ist ein verlorenes Schaf und hoffentlich wird er irgendwann auf den richtigen Weg kommen. Also wenn Gott keinen Unterschied macht, warum dürfen wir dann einen Unterschied machen? Ich weiß, es sind harte Worte und die wollen wir nie gern hören. Weil es immer viel leichter ist, mit Freunden knuddelig zu sein und Leute, die einen verletzt haben oder Fremde, irgendwie gleich zu behandeln. Gott liebt diese Menschen bedingungslos. Es gibt nur noch geliebte Kinder. Wir können uns also nicht nur für den bequemen Part entscheiden, wo es nur um unsere Vergebung geht. Auch das ist manchmal herausfordernd, dass wir verstehen, okay, wir müssen raus aus dieser dummen Verdammnis und rein in die Vergebung und in diese kompromisslose, bedingungslose Vergebung, dass Jesus uns wirklich vergeben hat. Auch das ist ein harter Prozess. Aber dann ist es immer noch nicht erledigt, sondern das Evangelium bedeutet, das Kreuz auf sich nehmen, täglich und sich selbst verleugnen. Was das genau bedeutet, schauen wir auch gleich. Vielleicht könnt ihr dann gegen Ende diese Verse mehr greifen. Ich weiß, es ist gerade irgendwie trocken und schwierig, aber ich glaube, wir brauchen das. Vers 14. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Nochmal zu dem ersten Vers hier. Wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen. Das ist, glaube ich, gerade in der Jugend ein fataler Fehler, den wir oft begehen, dass wir sagen, Okay, es ist echt schwer, mich hier zu beweisen, in meiner Umgebung, in meiner Schule, in meinem Freundeskreis. An Gott zu glauben ist ganz schön schwer, weil ich ständig dafür dumme Sprüche bekomme. Ich passe mich einfach an. Ich zeig denen, dass ich ein cooler Christ bin. So war ich leider. Ich zeig denen einfach, wie cool ich bin. Ich mache alles wie die auch. Aber ich bin trotzdem Christ. Und dann denken die sich, ach, Christen sind ja gar nicht so spießig. Aber was nützt es, wenn ich dann mich verhalte wie ein Nicht-Christ und behaupte, ein Christ zu sein? Und auch hier ist gerade der Weg zu gehen, zu sagen, ich glaube an Gott, und dafür ganz schön viel Gegenwind und Steine abzubekommen, ist ein sehr steiniger Weg, ein sehr schmaler Weg, ein sehr anstrengender Weg, ein sehr schmerzhafter Weg. Und manchmal ist dieser Weg auch genau der Weg, der dorthin führt, dass du irgendwo alleine sitzt. Aber es ist der richtige Weg, weil es nichts nützt, sich anzupassen an dieser Welt. Es nützt nichts, sich anzupassen. Im Gegenteil, du vergewaltigst dein Herz. Wenn du mit diesen Dingen handelst, wenn du Kompromisse eingehst, wenn du all diese Dinge tust, nur um irgendwie cool zu sein, dazuzugehören, das tut dir nicht gut. Und du brauchst jahrelange Prozesse, um das alles heilen zu lassen, weil du immer wieder auf die Knie gehen musst und immer wieder sagen musst, Herr, vergib mir. Und dann dieser Prozess, sich selber zu vergeben, der hat Jahre gedauert bei mir. Jahre. Das ist aber überall so, im Arbeitsfeld, in der Uni, in der Schule, egal wo. Wenn du anfängst, Kompromisse einzugehen, nur damit die anderen denken, du bist ein cooler Christ, tu es nicht. Es führt nur zu Schmerzen und geht dir eigentlich nie gut damit. Im Gegenteil, wir müssen sagen, nee, ich bin Christ, ich glaube an das, was ich glaube, und dazu stehe ich. Weil wir wissen, dass genau diese Menschen gesegnet sein werden. Die, die gerade stehen und die sagen, nein, ich glaube an Gott. Ist mir egal, was du denkst. Eigentlich müssen wir sogar einen Schritt weitergehen und sagen, Gott, ihr tut mir alles so leid, dass ihr es nicht versteht. Also innerlich. Natürlich jetzt zu den Menschen zu gehen und sagen, ach, es tut mir leid, dass du in die Hölle kommst, ist jetzt nicht der richtige Weg. Aber eigentlich müssen diese Menschen uns ja leid tun, weil die alle denken, sie sind auf dem richtigen Weg, aber sie sind auf dem falschen Dampfer. Wir sind ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Und je mehr du mit Leichtigkeit zu deinem Glauben stehst und zu Jesus stehst und dich selbst verleugnest, sondern Jesus proklamierst, desto mehr wirst du da reinwachsen und desto mehr wirst du stehen, und dann werden die Menschen nämlich endlich merken, bei dir ist was anders. Und es wird kommen, wenn du durchhältst. Dann werden die Menschen erkennen, bei dir ist irgendwas anders. Natürlich heißt es nicht, dass du alles, was die Welt tut, sofort mit Error und Nein, sondern du musst einfach aufpassen, was tut dir gut? Was sagt der Heilige Geist in deinem Herz? Für den einen ist dieser Maßstab was ganz anderes wie für den anderen. Der eine sagt, nö, für mich kein Schluck Alkohol. Hat seine Gründe, vielleicht habe ich in der Vergangenheit zu viel getrunken, konnte nicht sauber damit umgehen und es schadet mir. Oder ich mache dann Dinge, die nicht gut sind, wenn ich trinke. Für einen anderen ist aber ein Glas Wein völlig in Ordnung. Das heißt, du musst den Heiligen Geist um Weisheit bitten und sagen, was ist mein Maß, also was ist für mich der richtige Weg? Was in dieser Welt kann ich tun, ohne es mir zu schaden? Du kannst Serien schauen, du kannst zocken, du kannst was weiß ich was machen. Aber sobald es dein Leben bestimmt, sobald es dich vor allem von Gott fernhält, dann tut's dir nicht gut. Dann schadet es dir. Das heißt, Gott ist kein Spielverderber und sagt, nö, also abends mal in einer Bar ein Glas Wein zu trinken mit deinen Freunden, wenn es erlaubt ist. Nö, das finde ich doof. Nee, so ist Gott nicht. Du musst aufpassen, was tut dir gut. Und je mehr du verstehst, wie Gott denkt, desto leichter fällt es dir auch, diese Unterschiede zu machen. So, ah nee, ich glaube, das tut mir nicht gut und da mache ich nicht mit. Stellt euch vor, ein Mensch kommt in eurer Gemeinde, ist in Not. Wenn dir jetzt jemand in der Gemeinde erzählt, boah, ich komme diesen Monat überhaupt nicht um die Runden. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wie. Dieser Monat ist Horror. Und du sagst, ach, gesegnet seist du. Ich hoffe, irgendjemand schenkt dir was. Und du hast aber genug auf dem Konto. Und könntest der Person helfen. Was nützt es dann? Das sind so leere Worte. So, wenn jemand krank ist, ach, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Gute Besserung. Ist doch viel besser, wenn du hingehst und sagst, weißt du was, komm, lass uns beten. Ich hab doch die Waffe, ich hab doch das Geschenk Gottes. Lass uns beten, lass uns reingehen. Du wirst wieder gesund sein heute. Es klingt so lächerlich, weil das wahrscheinlich auch keiner macht. So, Gut, manchmal sind es auch Floskeln, so, ach ja, ich hoffe, du findest einen neuen Job. Aber du könntest ja auch hingehen und sagen, weißt du was, ich helfe dir. Komm, wir schreiben Bewerbung, wenn dir das schwerfällt. Komm, wir gucken mal, was es so gibt. Was macht dir denn Spaß? Das bringt was. Und genauso ist es beim Glauben. Wenn du einfach nur Glauben hast, aber nichts tust, was deinem Glauben entspricht, dann wirst du ja auch keine Früchte tragen. Dann ist der Glaube hohl. Ich glaube, hier geht's sogar noch tiefer. Genauso nutzlos, Vers 17, ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Tod ist ganz schön hartes Wort für einen Glauben, der ja eigentlich da ist. Aber wenn du nichts tust, wenn du nicht Früchte trägst, wenn du nicht deinen Glauben auch in die Tat umsetzt, wenn du immer nur im Sturm dastehst wie so eine Vogelscheuche und wartest, bis der Sturm um ist, was hast du denn davon? Was hast du von deinem Leben, wenn du alles nur auf dich zukommen lässt? Du sagst in deinem Kopf, ich weiß, Gott ist treu und ich weiß, es wird schon vorübergehen. Natürlich müssen wir manchmal ausharren, natürlich brauchen wir manchmal Geduld. Aber wenn wir stattdessen in Glauben eintreten und sagen, Chaga, Gott ist so gut, Gott ist treu und er wird mir hier durchhelfen, dann trägst du Früchte und dann ist dein Glaube ja auch was wert. Wenn ein Bodybuilder immer nur dicke Muskeln hat, aber die nie benutzt, so, ach, ich zieh um, ich bräuchte jemanden, der stark ist und so, der winkt mit dem Zaunpfahl, ich bräuchte jemanden, der stark ist und der Bodybuilder steht so da und denkt so, puh, nö, keine Zeit. Für was hat er denn die Muskeln? Für was ist er denn so stark? Zum Helfen? Hoffentlich. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Ich liebe es in der Bibel, dass die Gleichnisse und die ganzen Erklärungen, die die Apostel und auch Jesus bringen, immer die Hintertür gleich mitbringen. Dass immer, nun möge einer sagen, das steht so oft in der Bibel, dass einfach deine Gedanken schon direkt ertappt werden. So, ach ja, aber der eine glaubt und der andere tut Gutes. Glaub ist doch auch gut. Immer diese Hintertür, wo man sich dann denkt, ach ja, ist schon in Ordnung, was ich mache. Ist schon in Ordnung, dass ich keine Taten habe. Und dann sagt die Bibel, hier nicht. Er sagt hier also, zeig doch mal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Ganz schön mutig, oder? Ich weiß nicht, ob wir alle das sagen könnten. Ich glaube nicht. Wenn ich an heute Nacht denke, dann nicht. Da waren so Jugendliche, die auf der Straße rumgeschrien haben. Die haben mich bestimmt 5 oder 6 Mal aufgeweckt. Und der eine immer, can I get a ha? Und der andere, ha? So laut rumgeschrien, bis ich das Fenster aufgerissen habe und rausgebrüllt habe, dass ich gleich die Polizei rufe. Ich war so sauer. Und da dachte ich mir so, als ich das Fenster wieder zugemacht habe, ja, sehr christlich. Ich könnte es nicht sagen, an meinen Taten könnt ihr makellos meinen perfekten Glauben entdecken. Nein, auf keinen Fall. Wenn jemand unter euch sagen kann, hey, schaut meine Werke an, dann seht ihr meinen Glauben. Dann will ich dich umarmen, knuddeln und sag mir wie, zeig's mir, wie du das machst. Ich glaube, wir sitzen da echt alle im gleichen Boot. Vielleicht seid ihr nicht so impulsiv wie die Familie Bauer. Nicht alle aus der Familie Bauer, aber die Männlichen und ich. Nein, vielleicht habt ihr nicht so viel Temperament. Ja, ist es gut. Vielleicht seid ihr mehr wie Nico, wie ich schon letzte Woche gesagt habe. Lieber mal nachdenken, bevor man redet. Ja gut, er wollte sie mit nassem Wasser überschütten. Also, naja. Ja, er wollte einen Eimer Wasser über die Jugendlichen schütten. Aber ja, in solchen Momenten ist man dann nicht so christlich, dann ist man zornig. Es soll kein Vorbild sein, macht das bitte nicht nach. Aber wie gesagt, ich kann da nicht immer sagen, ja, guckt euch an, was ich mache. Nee. Ich habe auch noch Momente, wo ich ganz schön Vanessa bin und wenig Jesus. Naja, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Bringt also nichts, einfach nur zu sagen, ja, ich glaube an Gott. Oh, ich habe es ausgemacht. Jetzt. Vers 20. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Ich glaube, hier verstehen wir eher, warum das so heftig ausgedrückt ist. Wenn wir sagen, ja, ich glaube an Gott, aber ich gehe meinen Weg, mein Leben, so wie ich das möchte, ich konzentriere mich auf mich, just me, myself and I, ich stelle mich in den Mittelpunkt und nur das, was ich möchte, dann kann Gott ja mit uns eigentlich nichts anfangen. Gott kann niemals sagen, wenn die Vanessa die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt ist, mit all eigenen Sorgen und Wünschen, kann Gott niemals sagen, Vanessa, geh da hin und segne diesen Menschen. Erzähl ihm von mir, weil dann bin ich nicht bereit dazu. Wenn ich aber die ganze Zeit meinen Fokus auf Gott habe und mich selbst verleugne und sage, hey, es ist völlig unwichtig, was ich gerade habe, was ich gerade möchte. Du bist viel wichtiger, Gott. Weil ich ja im Umkehrschluss auch weiß, wenn ich meinen Fokus auf dich richte, dann wirst du mir ja sowieso geben, was ich brauche. Du bist mein Versorger, du gibst mir Brot und Essen und alles, was ich brauche. Und wenn ich zuerst nach deinem Reich trachte, dann ja sowieso. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich selber verleugne und etwas tue, was Gott mir aufträgt, wird Gott mich immer segnen. Immer. Er wird immer belohnen und Überfluss und er wird dich segnen und dich so weit segnen, dass du andere segnen kannst. Es heißt, wenn du dich selber verleugnest, wirst du niemals zu kurz kommen. Du wirst niemals zu Schanden kommen, du wirst niemals kraftgeraubt durch die Gegend laufen. Wenn wir also anfangen, das zu tun, was Gott möchte, und damit gehört auch die Gebote einhalten, genauso wie die anderen Menschen zu lieben. Ich habe schon letzte Woche gesagt, wenn du diese drei wichtigsten Gebote hältst, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du diese drei Gebote hältst, dann schaffst du es, alle Gebote zu halten. Erstmal musst du dich selbst lieben, dich akzeptieren, dir vergeben. Das ist ein harter Prozess manchmal. Du musst Gott lieben. Wenn du Gott liebst und willst du die Gebote halten, du willst ihm gefallen, du willst das Richtige tun, du willst, dass dein Glaube Früchte trägt, du willst, dass dein Glaube in die Tat umgesetzt wird. Und wenn du alle Menschen liebst und keinen Unterschied machst zwischen Freund und Nichtfreund, zwischen reich und arm, zwischen stinkend und gut riechend, zwischen Schaf und verlorenes Schaf. Wenn du da keinen Unterschied machst und jeden Menschen liebst, ist eine Herausforderung. Aber dann wirst du ihm nie wehtun. Du wirst niemanden umbringen, du wirst niemanden schlagen, du wirst niemanden beleidigen, du wirst nicht fremdgehen, weil du die Menschen liebst und du willst, dass es denen gut geht. Du willst sie nicht verletzen, du willst, dass es ihnen gut geht. So einfach hat Gott es uns gemacht. Gott weiß, das sind im Alten Testament ganz schön viele Gebote und es ist sehr, sehr schwer, die alle einzuhalten. Und selbst wenn du sie einhältst, dann bist du der typische Pharisäer und Schriftgelehrte, der alles einhält, aber dem fehlt die Liebe. Du kannst es nicht richtig machen. Du kannst es nicht schaffen, alles richtig zu machen. Es geht nicht, weil ein Gebot wirst du immer brechen. Immer. Wenn du am Sabbat jemanden heilst, dann hast du zwar Gutes getan, aber am Sabbat darfst du nicht arbeiten. Die Schriftgelehrten waren schlau und gewieft, aber trotzdem, immer irgendein Gebot bleibt auf der Strecke. Du schaffst also nie, alle Gebote zu halten. Wenn du aber Gott liebst, deinen Nächsten liebst und dich selbst liebst, dann tust du weder dir noch anderen Schaden zu. Und dann fällt es dir vor allem auch richtig leicht, zu vergeben, dir und auch anderen. Du wirst viel schneller in die Vergebung kommen, weil du sagst, Gott liebt mich. Und ich lieb ihn über alles und ich weiß, er liebt mich, ich weiß, er liebt mich. Ich weiß, er liebt mich. Und dann komme ich her, stehe auf, schüttel den Staub ab und mach weiter. Ich muss jetzt nicht erstmal 10 Minuten runterbeten, bis ich wieder in die Herrlichkeit komme. Manchmal reicht's einfach nur Buße zu tun und einfach nur den Staub abzuschütteln. Und ganz oft, wenn wir so diese Phasen haben, wo wir wenig mit Zeit mit Gott verbringen, wo wir wenig im Wort lesen, wo wir wenig Lobpreis machen und vielleicht mit unseren eigenen Wünschen so beschäftigt sind, dann ist es so eine Spirale nach unten, wo wir anfangen zu denken, naja, jetzt habe ich es eh verbockt, jetzt ist es eh zu spät und och, ich habe so viel Zeit verplempert und dann macht man eher noch mehr Fehler und man denkt sich, naja, es ist eh schon zu spät, weil man sich dann denkt, ich muss doch jetzt eh erstmal ewig langer Reinigungsprozess durchgehen, bis ich wieder gerecht vor Gott bin und bis ich wieder zu ihm kommen kann. Und es führt dich noch weiter weg von Gott, anstatt zu ihm hin. Wenn du aber verstehst, wie sehr Gott dich liebt, dann ist egal, ob du gerade die fünfte oder sechste oder vielleicht die 20. Umdrehung nach unten gemacht hast. Gott wird immer da sitzen und dich in den Arm nehmen und sagen, endlich bist du wieder da, mein verlorenes Schaf. Ich habe dich so geliebt von Anfang an und du hast nichts, keine Umdrehung nach unten hat dich weniger wert gemacht. Kein Fehler hat dich weniger wert gemacht. Ich liebe dich immer noch, genau wie am ersten Tag. Genauso wie an dem Tag, an dem du dich für mich entschieden hast. Ich liebe dich immer noch. Und du kannst auch nichts tun, dass ich dich weniger liebe. Dann wird es dir leichter fallen, zu sagen, schwupp, du bist wieder ganz oben, bist wieder Richtung Gott. Die Spirale geht wieder nach oben. Wann werden wir einsehen, dass ein Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht tun, was Gott von uns will? Natürlich können wir da auch wieder in Zwang verfallen und krampfhaft alles versuchen, richtig zu machen. Aber wenn wir Gott lieben, dann wollen wir es in Leichtigkeit, dann wollen wir ihm gefallen, wir wollen das Richtige tun. Vers 21, erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Was hätte es ihm gebracht, wenn er gesagt hätte, du Gott, nee, also meinen Sohn gebe ich dir nicht. Sein Glaube hat sich bewiesen durch diesen Liebesbeweis, dass er sagte, okay, Gott, ich weiß nicht warum, ich verstehe deine Wege manchmal nicht, aber ich vertraue dir. Ich weiß, dass es zwar gerade furchtbar aussieht, meinen eigenen Sohn zu geben, aber ich weiß, dass du die Lösung hast. Entweder du wirst ihn wieder von den Toten auferwecken oder du wirst mir einen neuen Sohn schenken oder du wirst mein Herz heilen und er wird eh bei dir sein, egal wie, es wird gut ausgehen. Das war der Fokus von Abraham. Sonst hätte er niemals diesen Schritt gehen können und sagen können, okay, hier ist mein Sohn. Er hat einzig und allein seinen Fokus darauf gehabt, dass Gott gut ist, egal wie es aussieht. Wie furchtbar muss es aussehen, wenn Gott zu dir sagt, opfer mir dein eigen Fleisch und Blut. Dann denkst du doch erstmal, Gott, was stimmt mit dir nicht? Ich fand diese Bibelstelle immer sehr heftig, weil ich mir dachte, Gott, warum erwartest du sowas Furchtbares von Abraham? Aber es war einfach nur der Beweis, dass Abrahams Glaube wirklich in die Tat umgesetzt wurde. Dass er wirklich glaubte, dass Gott gut ist. Dass er ihm wirklich vertraute. Sonst hätte er das nie gemacht. Oder er hätte vielleicht auf dem Weg nach oben noch gemurrt und gemotzt und gemeckert. Das hätten wir wahrscheinlich. Ich hätte viel gemeckert. Gott, warum? Aber alles wird uns zum Besten dienen. Selbst ein Unfall. Wenn mir das damals vor anderthalb Jahren jemand gesagt hätte, oder mittlerweile vor zwei Jahren, dass dieser dämliche Unfall, und ich erzähle immer wieder davon, weil es so gigantisch ist, was danach alles kam, dieses gigantische Zeugnis, was aus einem dämlichen Unfall entstanden ist. Wenn mir das in dieser Zeit, in dem der Rechtsanwalt gekämpft und gekämpft hat, irgendjemand erzählt hätte, dass mitten in der Bachelorarbeit dein Unfall trotz körperlichen Schmerzen zu etwas Gutem führen wird und ein Zeugnis bringen würde, ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Ich war mit Meckern beschäftigt. Warum, Gott, warum hast du mich nicht eine Sekunde länger im Auto sitzen lassen? Warum hast du den Typ nicht woanders abbiegen lassen? Warum? Man meckert so schnell. Weil man sich denkt, Gott, was ist das jetzt für ein Zeugnis, dass selbst einem Christen Unfall passiert? Wo waren denn die Schutzengel? Ich habe mir so viele Gedanken gemacht und dachte mir, ich war so sauer. Ich hätte nicht wie Abraham da hochgehen können und sagen können, ich vertraue dir. Ich habe es nicht verstanden im ersten Moment. Aber als sich jedes Gebet bewährt hat und Gott einfach gezeigt hat, wie treu er ist, ist es immer die Möglichkeit, dass ich von Gott erzählen kann. Jedes Mal, wenn es darum geht, was ich für ein Auto fahre, dann kann ich erzählen, ach ja, ich hatte vorher ein anderes Auto, ein kleines, und dann hatte ich einen Unfall und ich war sogar 10 Tage krankgeschrieben. Aber Gott hat einfach so ein Wunder bewirkt, dass der andere 70% Schuld gekriegt hat, obwohl ich ein Stoppschild überfahren habe. Die Leute immer, was? Und ja, und dann habe ich ein neues Auto bekommen und das Geld von der Versicherung, das war sogar mehr, als das Auto eigentlich wert war, und ich habe Schmerzensgeld gekriegt und Gott ist mein Versorger. Das ist jedes Mal irgendwie ein Zeugnis. Und so unkompliziert, und die Leute sagen so, was? Also ich habe jetzt schon so viele Gelegenheiten gehabt, genau mit diesem Zeugnis Menschen von Gott zu erzählen. selbst in meinem nahen Umfeld, ich muss da gar nicht so kompliziert sagen, weißt du eigentlich, dass du in die Hölle kommst? Oder mein Jesus ist mein Retter und ich glaube an Jesus, den Erlöser und immer dieses Religiöse. Nein, ich konnte einfach und alleine erzählen, wie gut und wie treu Gott ist. Und dass es sich lohnt, wenn man ihm vertraut, wenn man es in seine Hände legt und dass es menschlich erstmal unmöglich scheint, menschlich völlig absurd scheint, aber für Gott nichts unmöglich ist und dass er seine Kinder versorgt und liebt. Das zeigt dieses Zeugnis. Und da Isaak nicht geopfert wurde, wissen wir, dass Gott treu ist. Und selbst wenn er ihn geopfert hätte, dann wäre Gott immer noch treu, weil er dann auch eine Lösung gehabt hätte. Und darauf hat sich Abraham konzentriert. Nicht auf das Problem, sondern er hat auf Gott geschaut. Vers 23. So erfüllte sich die Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Und hier nochmal heftige Beweise oder Beispiele. Auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Das war auch schon der letzte Vers vom Jakobusbrief, aber um nochmal auf das einzugehen, dass der Glaube nichts wert ist ohne Taten. Ich hatte da immer und immer wieder diesen Bibelvers in meinem Kopf. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich täglich. Und der Vers steht in Matthäus 10, Vers 38. Hoffnung für alle. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Nichts anderes haben die Jünger gemacht. Sie haben ihr eigenes Leben, ihren Job und alles, ihre Familie aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Sie wussten nicht, wohin, sie wussten nicht, was für ein Weg da kommt, ob das nur in Hotels sein wird oder eben irgendwie obdachlos, weil nichts anderes waren sie, wenn man so sieht. Sie sind umhergezogen, hatten nie ein richtiges Zuhause. Sie wussten nicht, auf was sie sich einlassen. Ich glaube, ein Stück weit haben wir alle nicht so ganz gewusst, auf was wir uns einlassen, als wir uns für Jesus entschieden haben. Wir wussten nicht, was bringt es jetzt? Wird es immer leicht? Oder also ist es jetzt irgendwie so ein Ticket für ein total easy-peasy-Leben? Oder wird es auch mal schwierig? Ich glaube, aus Erfahrung sagen wir eher Zweiteres. Es wurde auch ab und zu mal schwierig. Und ich glaube eher öfters. Aber wir sollen uns genau über diese Phasen freuen. Wir sollen uns freuen, wenn Anfechtungen kommen. Wir sollen uns freuen, weil wir sagen, wow, Chaka, jetzt habe ich die ganze Zeit trainiert, jetzt kann ich in den Boxring und kann zeigen, was ich kann. Ich kann zeigen, was mein Glaube kann. Ich kann zeigen, wie ich dem Teufel eins auf die Nüsse gebe. Ich kann mich darüber freuen, wenn der Teufel angekrochen kommt, total verletzt vom letzten Kampf noch, hat gerade so seine Wunden geleckt, hat gar nicht mal viel Kraft, versucht's aber schon wieder. Und dann kannst du dir sagen, ha, was, schon wieder? Du willst schon wieder einer auf die 12? Und dann gehst du ins Gebet und sagst, nein, ich widerstehe dir, ich bin gesund, ich bin geheilt, ich bin gerecht, ich bin geliebt. Und dann wird jeder Schlag ins Schwarze treffen, wie Paulus geschrieben hat. Ich will, dass jeder Schlag ins Schwarze trifft, hat er gesagt. Ich will, dass meine Gebete genau treffen. Und dann wird er wieder wegkriechen und sich denken, oh Mann, warum habe ich das schon wieder gemacht? Warum war ich so dumm, hat mich schon wieder mit der angelegt? Wenn wir Anfechtungen haben, denken wir immer erstmal furchtbar und schlecht und warum und kein Bock drauf. Und ganz oft ist es auch so, dass wir sagen, Herr, ich möchte weiterkommen, ich möchte im Glauben tiefer kommen, komm Herr, reinige mich, forme mich, ja, ich will Herr. Und dann kommt die erste Herausforderung und wir denken, oh nee, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe das Polieren gemeint und nicht das Schleifen. Ich habe das Kuschelige gemeint und nicht dieses Schmerzhafte, diesen Kampf, diesen Prozess. Und es sind so oft Kämpfe. Manchmal sind es Kämpfe, weil der Teufel uns mit irgendwelchen Problemen bombardiert, sei es Geldsorgen, sei es gesundheitliche Sorgen, was auch immer, oder Beziehungen, die dir wehtun, Menschen, die dir wehtun. Manchmal kämpfen wir mit unseren alten Fehlern noch, mit Verdammnis und mit verschiedenen Dingen. Aber ganz oft kämpfen wir auch mit uns selbst. Nein, Vanessa, jetzt nicht. Jetzt nichts Süßes. Nein! Es sind so viele Kämpfe im Alltag. Aber wenn wir sagen, ja, Herr, ich will, dann kommen oft diese Kämpfe, aber diese Kämpfe führen uns immer näher zu Gott. Und genau in diesen Tälern können deine Wurzeln so tief gehen, weil du dich festklammerst und deine Wurzeln gehen zum Fluss, der unterirdisch fließt, der Heilige Geist. Deine Wurzeln reifen tief und klammern sich fest und sagen, hier ist der Fels, hier ist Jesus. Ich klammer mich fest an dir. Und dann kann der Sturm kommen. Und in diesem Tal sind deine Wurzeln tief. Und wenn die Sonne wieder scheint, können die Früchte wachsen in deinem Leben. Das Gleiche sagt Jesus auch nochmal in Matthäus 16, Vers 24, diesmal die Schlachterübersetzung. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Den gleichen Vers und zwei weitere nochmal in der Hoffnung für alle. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Die Hoffnung für alle sagt also, dieses Verleugnen bedeutet, sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Zum einen, weil wenn wir unser Leben aufgeben und uns für ihn entscheiden, dann haben wir unser Leben ja sowieso für immer gewonnen, und zwar im Himmel. Aber auch hier auf der Erde, wenn wir uns selbst verleugnen und sagen, es ist jetzt egal, was ich möchte, es ist viel wichtiger, was du möchtest, dann werden wir hier ein Leben führen, das ganz anders ist, wie wenn wir unsere Ziele verfolgen. Weil wir wissen immer nur, was gut für uns ist. Aber Gott weiß, was das Beste für uns ist. Was hat denn ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nie wieder zurückkaufen. Das ist der Vers oder einer dieser Verse, die das beschreiben, was ich letzte Woche gesagt habe, dass es einem nichts nützt, die ganze Welt zu haben, Erfolg zu haben, reich und angesehen zu sein, wenn du dabei deine Seele verlierst. Die meisten, wahrscheinlich 95% der erfolgreichen Prominenten haben irgendwann irgendwie ihre Seele an den Teufel verkauft. Wenn es ein kompletter Pakt ist oder auch ein Teilpakt, egal wie, es ist traurig, weil hier steht, sie können ihre Seele nicht zurückkaufen. Das ist unwiderruflich, das ist ganz schön heftig. Was nützt es einem Menschen, wenn er sich an sein eigenes Leben klammert und an seine eigenen Wünsche? Man wird immer irgendwie unglücklich sein. Und genau hier zeigt sich, ob dein Glaube Früchte trägt, ob dein Glauben in die Tat umgesetzt wird oder ob dein Glaube einfach nur auf dem Papier steht. Deine Unterschrift, ja Jesus, ich folge dir nach, oder ob du auch die ganzen AGBs, die ganzen Punkte im Vertrag auch ausführst. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, wer zu mir gehören will, der darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Schlachter, der muss sich selbst verleugnen. Ich glaube, unser Kreuz auf sich zu nehmen, ist ein anstrengender und nerviger Prozess manchmal. Und es bedeutet vieles. Zum einen, dass wir sagen, meine Wünsche sind jetzt unwichtig, du bist viel wichtiger, Herr. Es heißt aber auch zu sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mein Herz und steck's in diesen Schmelzofen. Steck es in diesen Schmelzofen und forme die ganze Schlacke raus. Nimm mein Herz, diesen Diamant, und schleif ihn. Manchmal muss er auch erstmal noch diesen Diamant herstellen, mit ganz viel Druck, mit Gewicht, mit Schmerz. Aber es kommt immer was Kostbares bei rum. Was sehr Kostbares. Ich liebe diese Vergleiche in der Bibel, dass unser Herz wie ein Diamant ist oder auch wie ein Goldnugget. Es ist was Reines, was etwas, was im Schmelzofen rein wird und vollkommen wird und vor allem so kostbar wird. Unser Herz ist für Gott so kostbar. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass es in unserem Herz sauber ist. Das heißt, wir müssen immer und immer wieder uns selbst verleugnen. In meiner Studienbibel steht zu diesem Vers, zu dem Vers vorher, also als er es in Kapitel 10, Vers 38 gesagt hat, steht, unser Kreuz aufzunehmen und Jesus nachzufolgen, erfordert die Bereitschaft, sich öffentlich mit ihm zu identifizieren, Widerstände zu erleben und eventuell sogar um seinetwillen leiden und zu sterben. Wenn jemand uns dafür auslacht, dass wir an Jesus glauben, dann stirbt vielleicht immer wieder so ein kleiner Teil von uns. Es ist nicht immer dieses Märtyrer-Ding. Aber manchmal sind wir in einzelnen Situationen wie ein Märtyrer. Weil wir sagen, nein, ich stehe dazu. Ich stehe dazu, denn Jesus kommt zum Vater und sagt, das ist mein Kind. Wie kann dann ich ein Petrus sein und sagen, nö, ich kenne den Typ nicht. Ich muss zu ihm stehen, ich muss in jeder Situation zu ihm stehen. Und dann heißt es manchmal, die Wahrheit zu sagen oder jemanden zu verteidigen, der gerade irgendwie ungerecht behandelt wird. Das kann bedeuten, das Kreuz auf mich zu nehmen, dass ich jetzt gerade den unbequemen Weg gehe und vielleicht sage, hey, da sind jetzt 5 Leute, die gerade über jemanden lästern und das ist nicht in Ordnung und was sie sagen, stimmt sowieso nicht. Dann zu sagen, wisst ihr was, es stimmt überhaupt nicht und sich alle 5 als deine Feinde zu machen, ist nicht leicht. Und dann denken die vielleicht, was ist das für eine oder was auch immer, aber es ist das Richtige, diese Person in Schutz zu nehmen und loyal zu sein. Das fällt dir leicht, wenn es deine Freunde sind. Aber ich hoffe, dass wir es auch tun, wenn es vielleicht einfach nur Arbeitskollegen sind oder Leute, dass wir, egal wer ungerecht behandelt wird, dafür einstehen und helfen. Und zu dem Vers 39, also dass wir, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren, wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Das steht in der Studienbibel. Dieser Vers ist eine positive und eine negative Formulierung derselben Tatsache. Wenn wir uns an dieses Leben klammern, laufen wir Gefahr, das Beste zu verlieren. Weil wir denken ja immer nur an das Gute, an das, was gut für uns ist, unsere Wünsche. Wir wissen doch aber gar nicht, was das Beste für uns ist. Was der Schöpfer, der Creator, der uns erschaffen hat, der weiß, wie es gedacht war, der weiß doch, was das Beste für dich ist. Der weiß genau, ich habe dich erschaffen für diesen Beruf. Ich habe dich erschaffen für diesen Partner. Ich habe dich erschaffen für diese Lebensaufgabe. Ich habe dich erschaffen für diesen Dienst in der Gemeinde. Dann kannst du sagen, nö, aber ich will einen Lobpreis singen. Und dann ist es so schief und scheps und da ist vielleicht volles Herzblut dabei, aber es ist nicht deine Aufgabe und es schadet dir dann vielleicht nur noch mehr, weil das dir wehtut. Wenn vielleicht du dann mal hörst, dass jemand sagt, boah, die singt aber schief oder gibt so viele andere Beispiele. Aber Gott hat das Beste für dich. Wir laufen Gefahr, das Beste zu verlieren, das Christus in dieser und in der zukünftigen Welt für uns hat. Je mehr wir die Vorzüge dieser Welt lieben, Freizeit, Macht, Beliebtheit, finanzielle Sicherheit, desto mehr werden wir feststellen, wie hohl diese Dinge eigentlich sind. Jemand, der all dieses hat, der wird merken, dass es ihm nichts bringt. Der hat plötzlich viel mehr Puzzleteile, die in seinem Herz fehlen. Deshalb besteht die beste Art, das Leben zu genießen, darin, unseren habgierigen Griff nach irdischen Gütern zu lockern, damit wir frei sein können, Jesus nachzufolgen. Wenn wir das tun, werden wir das ewige Leben erben und sofort anfangen, die Vorzüge der Nachfolge Christi für uns zu entdecken. Ich glaube, wenn wir uns selber mal reflektieren und sagen, wäre ich jetzt im Moment bereit, alles, was ich habe, vielleicht sogar mein Partner, mein Beruf, meine finanziellen Sicherheiten, mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, was auch immer. Wäre ich jetzt im Moment bereit, das alles aufzugeben, nur um nach Thailand zu gehen und zu evangelisieren? Nur um nach Afrika zu gehen und den Menschen Gutes zu tun? Wo auch immer dich Gott hinschickt, wärst du jetzt in dem Moment bereit, das alles aufzugeben? Oder hängt dein Herz noch an irgendwas? Mir wird schwerfallen, bin ich ehrlich. Aber das ist, glaube ich, so eine Frage, die wir uns stellen können, um uns selber reflektieren zu können. Wo stehe ich gerade? Bin ich bereit, alles aufzugeben? Oder sind da doch noch Dinge, die mir zu wichtig sind? Natürlich, wenn Gott dir das alles schon geschenkt hat und er dir diese Möglichkeiten gegeben hat, dann ist es natürlich schwierig. Dann kannst du vielleicht sagen, aber Gott hat mir das doch alles gegeben. Ja, Gott hat auch Abraham Isaak geschenkt. Er hat gesagt, hier ist dein Sohn. Den du dir so lange gewünscht hast. Du hast sogar schon vorher versucht mit Ismael. Du hast es selber in die Hand genommen. Jetzt hast du endlich dein Versprechen und ich nehme es dir wieder weg. Hängst du an dem Versprechen? Hängst du an deinem Sohn? Oder bist du bereit, alles aufzugeben, um mir nachzufolgen? Ich glaube, auch den Jüngern fiel das nicht leicht. Da kommt ein Fremder dahergeritten und sagt, folge mir nach. Du, nimm deinen Bruder, komm, wir gehen. In dieser Zeit noch unvorstellbarer als heute, wo man überall vielleicht finanziert wird und irgendwelche Spendenvereine, die dann dich finanziell unterstützen, wenn du ins Ausland gehst. Aber ich glaube, bei denen war da niemand, die zu Hause in der Gemeinde Geld gesammelt haben, dass du auf Reisen gehen kannst, dass du nach Afrika gehen kannst und evangelisieren kannst und Missionar sein kannst. Denen fiel es bestimmt nicht leicht, alles aufzugeben. Und in Matthäus 16, Vers 24, den wir auch gerade schon gelesen haben, steht in der Studienbibel, als Jesus in diesem Bild erklärte, dass seine Jünger ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen sollten, wussten sie, was er damit meinte. Denn sonst wären sie ja nicht mitgegangen. Die Kreuzigung war eine verbreitete römische Hinrichtungsmethode und die verurteilten Verbrecher mussten ihr Kreuz selbst durch die Straßen zum Hinrichtungsort tragen. Jesus nachzufolgen bedeutet also wahre, unumkehrbare Hingabe und die Bereitschaft zu sterben. Der heftigste Vergleich ist doch, sich sein Kreuz auf sich zu nehmen, zu sagen, ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Jeder von uns ist schuldig. Wir haben alle Fehler gemacht, wir haben alle gesündigt. Keine Sekunde gab's, keinen Tag gab's, wo wir nicht einen einzigen Fehler gemacht haben. Wir sind alle schuldig. Das heißt, wenn wir sagen, Herr, ich bin schuldig, vergib mir, dann nimmst du in dem Moment dein Kreuz auf dich und sagst, ich bin schuldig. Und eigentlich habe ich den Tod verdient, aber du bist für mich am Kreuz gestorben. Und das Schönste daran ist, dass Jesus schon mal dieses Kreuz getragen hat. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er weiß, wie die Spreisel sich auf deinem Rücken anfühlen. Du kannst also niemals sagen, Jesus, du hast ja keine Ahnung, wie schwer es ist, gerade mein Kreuz auf mich zu nehmen. Sondern er wird sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, wie hart es ist. Ich weiß es. Und er wird sagen, weißt du was? Du kniest gerade, du kannst nimmer. Aber komm, ich helf dir. Er wird dieses Joch auf sich nehmen, mit dir zusammen, zusammen eingespannt. Er wird die eine Seite des Kreuzes nehmen und du das andere. Und das Tolle ist, dass er größer ist, dass er stärker ist. Das heißt, du musst gar nicht viel Last tragen. Es ist ein leichtes Joch, ihm nachzufolgen. Manchmal ist es menschlich schwer, aber du wirst es packen. Und wenn du das Kreuz auf dich nimmst und sagst, Jesus, ich will. Ich will, dass du mich veränderst. Ich will, dass du mein Herz heilst. Ich will, dass du mich bereit machst. Ich will deinen Willen tun. Ich will mich auf dich fokussieren. Ich will mich selbst verleugnen. Alles, was ich möchte, ist jetzt unwichtig. Ich will, dass dein Wille geschieht. Dein Wille ist so viel wichtiger, so viel größer und so viel stärker und bewirkt so viel mehr. Ich will. Wenn du also aufstehst, wird Jesus da sein. Er wird neben dir stehen und das Kreuz mit dir tragen. Und er wird bestimmt auch die spreiseligere Seite nehmen. Weil er dich so liebt. Weil er dich so liebt. Zu dem Vers 25 steht, die Möglichkeit, ihr Leben zu verlieren, war für die Jünger so real wie für Jesus. Wahre Jüngerschaft setzt wahre Hingabe voraus. Wir sollen unsere gesamte Existenz in den Dienst für Jesus stellen. Das heißt nicht unbedingt den Dienst in der Gemeinde. Natürlich da auch, aber wenn du hier keinen besonderen oder großen speziellen Dienst hast, dann ist dein Dienst zu Hause umso wichtiger. Dein Dienst in deinem Umfeld, dein Dienst in deinem nahen Umfeld. Vor allem, da hat jeder von uns den Dienst. Nur weil jemand in der Gemeinde irgendeinen genannten Dienst hat, heißt es nicht, dass er dann in seinem Umfeld keinen Dienst hat und keine Aufgaben und Verpflichtungen und hier auch Kreuz auf sich nehmen soll. Der hat sogar noch viel mehr Hürden und viel mehr zu kämpfen. Wenn wir versuchen, unser physisches Leben vor Tod, Schmerz und Unannehmlichkeit zu retten, laufen wir vielleicht Gefahr, unser ewiges Leben zu verlieren. Wenn wir uns dem Schmerz entziehen, den wir nach Gottes Willen erleiden sollen, beginnen wir geistlich und emotional abzusterben. Unser Leben wendet sich nach innen und wir verlieren unsere eigentliche Bestimmung. Wenn wir unser Leben aber in den Dienst Christi stellen, entdecken wir den wahren Sinn unseres Lebens. Wenn wir uns selbst verleugnen und unser eigenes Leben als zweitrangig achten, aber Gottes Wille als viel wichtiger, dann kommen wir in Prozesse, die gigantisch sind. Natürlich nehmen wir dann oftmals Zeit und Geld und Nerven in Kauf, um anderen irgendwas Gutes zu tun. Aber Gott wird's immer und immer belohnen. Er wird's dir immer reichlich zurückgeben. Wir müssen also anfangen, das ganze Evangelium auszuüben. Das ganze Evangelium anzunehmen, nicht nur den Teil, der für uns bequem ist. Weil wenn wir uns nur um uns selbst drehen, dann laufen wir Gefahr, dass wir eigentlich irgendwie zu Schande kommen, dass unser Herz schmerzt. Weil wir dann Kompromisse eingehen, weil wir Dinge in der Welt tun, die nicht gut für uns sind, weil wir den Fokus verlieren. Es kann auch alles gut laufen, wenn du gerade beschäftigt bist und nicht auf Gott schaust. Es kann auch alles oberflächlich gut sein, aber in dir wird dir immer was fehlen. Und in Phasen, wo es uns schlecht geht, ist es oft so, dass wir in der Zeit vorher wenig Zeit mit Gott verbracht haben. Manchmal ist es dann wie so ein kleiner Klaps auf den Po, wo Gott sagt, komm doch endlich zu mir. Guck mal, du brauchst mich. Ich bin da. Und in jedem Tal wenden wir uns wieder Gott zu. Manchmal brauchen wir das, dass wir merken, alleine läuft's nicht, alleine klappt's nicht. Und dann kommen Dinge in unserem Leben, die vielleicht schmerzhaft sind, aber sie führen uns immer wieder zu Gott. Und wenn wir sogar ganz bewusst in diese Prozesse gehen, die schmerzhaft sind, dann kann Gott sowas Gigantisches machen. Er kann dein Herz heilen, er kann dich näher zu ihm führen, er kann dich Dinge machen lassen und dich in Wege führen, wo einfach Gigantisches passieren kann. Und es gibt nichts Erfüllenderes, als Aufträge von Gott zu bekommen und die dann auszuführen. Und das kann jeder von euch. Du musst gar nicht der größte Evangelist sein. Aber je mehr du dich auf Gott fokussierst, desto mehr hörst du seine Stimme, desto mehr hörst du, was er von dir möchte und was du tun kannst. Wenn du also morgens schon aufstehst und sagst, Herr, gib mir eine Gelegenheit, heute jemanden zu segnen. Gib mir eine Gelegenheit, heute jemandem was Gutes zu tun. Oder gib mir sogar die Gelegenheit, jemandem von dir zu erzählen. Und du wirst sehen, dir wird so gut gehen. Nicht, weil du diese Dinge tust, sondern weil Gott einfach so gut ist und weil es sich so lohnt. Herr, wir wollen noch mehr von dir. Wir wollen einfach das Ganze. Wir wollen nicht nur einen Teil, wir wollen einfach das Ganze. Wir wollen dich in deiner Ganzheit, in deiner Gesamtheit. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich erleben, wir wollen dich spüren. Auch wenn es dafür einen Preis kostet, auch wenn es einen Preis kostet, dass wir uns selber verleugnen müssen, dass wir uns selber unser Kreuz auf uns nehmen müssen, so wissen wir dennoch, dass du da bist, dass du dieses Kreuz mit uns trägst, wenn wir uns bereit dazu erklären. Ich danke, dass du für jedes Problem die Lösung hast, dass du für alles einfach die Lösung hast. Und ich danke, dass wir noch mehr in die Tiefe kommen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Dass wir noch mehr verstehen, wie du wirklich bist. Noch mehr verstehen, was dein Herz sich wünscht. Nach was sich dein Herz sehnt. Lass uns noch mehr die verlorenen Seelen sehen und nicht unsere Wünsche. Es ist so unwichtig, was wir in unserem Leben uns wünschen, wenn wir uns überlegen, dass es Menschen gibt, die die Chance verpassen, in den Himmel zu kommen oder die den letzten Samen brauchen, den wir sehen können. Das letzte Mal Evangelium, dass sie einknicken und sagen, Gott, ich brauche dich wirklich. Es gibt so viele Menschen, die verloren sind, die verlorene Schafe sind. Du brauchst uns, Vater, um diese verlorenen Schafe zurückzuholen. Zeig uns, wo die verlorenen Schafe sind. Zeig uns, wo wir den Menschen dienen können. Zeig uns, wo die Menschen uns brauchen, wo wir den Menschen Gutes tun können, wo wir ihnen dienen können. Zeig uns, wie wir noch mehr in diese Tiefe kommen. Lass uns nicht an der Oberfläche kratzen, sondern lass uns aufs tiefe Wasser gehen. Und wenn wir auf dich schauen, dann können wir auf dem unruhigsten Wasser laufen. Wenn wir auf dich schauen, Jesus, führ uns noch mehr in diese Tiefe. Führ uns noch tiefer. Offenbar dich uns noch mehr. Lass uns verstehen, was wirklich wichtig ist. Dass unsere Wünsche manchmal völlig zweitrangig sind. weil du uns versorgst. Und wenn wir dir nachfolgen, dann sind da immer Früchte. Manchmal früher, manchmal später. Und diese Früchte sind immer so viel besser als unsere eigenen Wünsche. Deswegen lohnt es sich so, dir nachzufolgen. Und dafür danke ich dir, Herr. Danke, dass es so gut ist, dich kennen zu dürfen, dich lieben zu dürfen, die Wahrheit kennen zu dürfen. Danke für dein Evangelium, für dein Wort, für alles, was du, Jesus, auf dieser Erde getan hast, damit wir frei sein können. Für all die Schmerzen, für all dieses Leid, ich danke dir von ganzem Herzen. Lass uns diesen Fokus niemals verlieren. Führ uns noch tiefer, noch tiefer. Lass uns noch mehr verstehen. Nimm uns die Schuppen von den Augen. Lass uns dich sehen und verstehen. Führ uns noch, noch tiefer, Herr. Du hast gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wir bitten dich um noch mehr von dir. Reinige du unsere Herzen. Läutere uns im Schmelzofen, egal wie schmerzhaft es ist. Ich will bereit sein, dieses Gebet zu beten, diese Worte zu sprechen, dass du mich reinigen darfst, egal wie schmerzhaft es ist. Es wird immer in Herrlichkeit enden. Immer wird's in Herrlichkeit führen, wenn ich mich selbst verleugne und wenn ich dir vertraue, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du uns reinigst, dass du uns heiligst. Danke, Herr, dass du so gut bist, dass du nur Gutes für uns im Sinn hast. Lass uns in Leichtigkeit diese Entscheidung treffen, dir stets nachzufolgen. Danke, dass du am Kreuz alles vollbracht hast. Auch wir wollen dir nachfolgen in Leichtigkeit. Wir wollen das Richtige tun. Wir wollen dich lieben und ehren, Herr. Yeah. We love your presence. We love your presence. Holy Spirit, come. Come and move. Come here and move in our midst. 'Cause we want more than just a song, more than just words. We want you. For an offering, yeah. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be dried by fire, purified. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. See it again. I wanna be tried by fire.
take my life as a sacrifice. I want a burn for you, only for you. I want to share real quick as we continue in worship. I first heard this song about a month ago, maybe 2 months ago, and I heard it, and honestly, the lyrics to this song scared me a little bit. And maybe some of you in the room are feeling a little hesitancy as we're singing these words, like, burn me, God. I want to be refined and fine. That's a scary prayer to pray. That's a scary prayer. And I remember going, God, it's a beautiful song, but I don't want to sing that because I know that you're going to answer me and I'm not going to like it. I said, Lord, it's beautiful. I don't want to put myself in that position, though. And the Lord answered me, and it was such a tender moment. I remember hearing the voice of Holy Spirit. He goes, well, holiness is not gritting your teeth and clenching your fists just to say no to sin. Holiness, he said, be holy as I am holy. And I remember going, God, be holy as you're holy. Yeah, right, that's impossible. Well, God wouldn't have called you to be holy as he's holy if it's actually impossible to be holy like he's holy. And he told me, he goes, it's not just gritting your teeth and clenching your fists and beating at the air, trying to resist sin and saying no, oh, oh, no, no.
Lasst uns noch ganz kurz was zusammen beten, um das Ganze noch zu bestätigen, weil ich glaube manchmal, dass wir nach Predigten das so in unserem Kopf ist, aber diese Entscheidung fehlt oft, diese ganz bewusste Entscheidung. Deswegen, wenn du möchtest, bet mir einfach nach. Und ich glaube, Gott möchte einfach eine ganz bewusste Entscheidung von uns haben. Herr, hier ist mein Herz. Ich hab's dir zwar schon geschenkt, aber ich möchte es dir jeden Tag neu geben. Mein Herz mit all meinen Wünschen, mit all meinen Sehnsüchten, mit allem, was ich bin. Ich möchte es dir geben, Vater. Jesus, du hast alles am Kreuz für mich vollbracht. Du hast alles für mich gegeben. Deswegen möchte ich dir mein kostbarstes Gut geben, mein Herz. Du sollst im Mittelpunkt stehen, in allen Bereichen meines Lebens. Ich möchte dich lieben und anbeten. Ich möchte dich ehren und dir nachfolgen. Dass mein Leben ein Zeugnis ist. Davon, dass du ein guter Gott bist. Dass du treu bist und gut bist. Und dass du mich liebst. Danke für meine Errettung, für meinen Platz im Himmel. Ich möchte dir nachfolgen, jeden Tag. Ich will ein richtiger Nachfolger sein, mit allem, was ich bin. Sei du im Mittelpunkt, Herr. Hier ist mein Herz. Ich schenke es dir. Nimm alles weg, was dich stört. Egal wie schmerzhaft es sein wird. Ich will dir gehören. Und ich will, dass mein ganzes Leben dir Ehre bringt. Danke, Jesus.